Ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltung Antifaschismus verteidigen, nicht von der Kunstfreiheit gedeckt. Erstmal toll, dass ihr alle da seid. Es ist eine große Gruppe geworden. Es ist ein wichtiges Thema und ja, es freut mich, dass ihr euch das anhören wollt. Wir wollen heute über die Hintergründe und den Kontext des sogenannten Budapest-Komplexes sprechen und speziell über den Fall von Hanna und dem ihr aberkannten Bundespreis für Kunststudierende und werden ein bisschen Blick auf ihr juristisches Verfahren werfen und auch die Frage stellen, wie politischer Aktivismus und Kunst miteinander in Beziehung stehen und vielleicht auch, wie es um die Zukunft der Kunstfreiheit bestellt ist. Genau, auf dem Podium will ich erstmal unsere Gäste begrüßen. Das ist zum einen zu meiner Linken Nick. Er ist Student an der ADBK Nürnberg und Teil des Soli-Kreises Nürnberg. Genau, daneben ist Noah. Er hat den Prozess in München begleitet von Hanna. Neben ihm sitzt Bubu. Er ist auch ein Preisträger des Bundeskunstpreises und Student der HfK Bremen. Und daneben ist Ralf Hohmann, er ist Mitglied des Vorstandes des Deutschen Künstlerbundes. Und genau, ich bin Thea, ich bin Studentin an der KM und werde das heute moderieren. Genau, erstmal willkommen. Danke, dass ihr gekommen seid. So, ein paar organisatorische Sachen ist, dass es Toiletten gibt, hier den Raum raus und Treppe runter. Ihr könnt euch danach auch Getränke holen und euch auch ein bisschen Merch kaufen. Das geht alles an die Soli-Strukturen, unter anderem auch Plakate von der Veranstaltung. Und genau, es ist so ein klassischer zeitlicher Rahmen, also zwischen 60 und 90 Minuten. Und dann werden wir noch 30 Minuten Fragezeit haben. Und genau, das Ganze wird aufgenommen, und aber nur unsere Diskussion, die Fragerunde danach nicht. Und das Ganze wird dann bei Radio Nordpol in einem freien Radio hochgeladen. Das heißt, ihr könnt euch eure Fragen bis zum Ende aufheben und dann, genau, öffnen wir das dann später. Genau, danke auf jeden Fall an die KHM und den ASTA, dass wir diese Räume haben können und auch die Möglichkeit für die Veranstaltung. Und der Budapest-Soli-Gruppe und dem Antifa-K für die Unterstützung und auch alle Angehörigen, die in dieser Thematik drinstecken müssen und genau zusammenarbeiten. So, von der Struktur, ich weiß es, ich kann nicht einschätzen, ich glaube, das Publikum ist recht gemischt mit mehr oder weniger Vorwissen. Deswegen würde ich einen kurzen, hoffentlich sehr kurzen Überblick geben, was ist der Budapest-Komplex, und auch so ein bisschen eine Zusammenfassung geben, was Hanna genau vorgeworfen wird. Das wird aber auch dann noch Noah ein bisschen mehr drauf eingehen und vor allem auch ein paar ihrer Arbeiten zeigen. Und genau, den zweiten Teil geht es dann eher um eine Diskussion zwischen uns, wie das sich zugetragen hat mit dem Bundeskunstpreis, wie die Reaktionen darauf waren, und dann so ein bisschen einen Ausblick geben, wie uns das direkt auch betrifft. So. Genau. Was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist der sogenannte Tag der Ehre, und es ist ein seit 1997 in Budapest stattfindender Tag. Es handelt sich dabei um eine jährlich organisierte Veranstaltung der europäischen Neonazi-Szene, und sie soll erinnern an einen gescheiterten Ausbruchsversuch von Angehörigen der Waffen-SS und ungarischen Kollaborateuren aus der eingekesselten Budapester Burg 1945. Die Veranstaltung ist quasi ein Reenactment, da laufen dann Leute in SS-Uniformen und so weiter rum, und ist aber zugleich der wichtigste Zusammenkunftsort der extrem Rechten in Europa. Also es ist ein Ort der Vernetzung, da nehmen Gruppen teil oder organisieren Gruppen wie Blood and Honor, rechte Hooligan-Gruppen, der Dritte Weg, NPD, alles, was man sich so vorstellen kann. Zum Beispiel hatte auch der NSU da gerne teilgenommen und relativ viel Infos und möglicherweise auch Waffen ausgetauscht. Genau, die ungarische Regierung lässt diese Veranstaltung weitgehend zu oder befürwortet und finanziert sie sogar. Aber es gibt auch Gegenprotest. Und an dem Tag 2023 kam es dann wiederholt zu Angriffen von Neonazis auf Journalistinnen und am Rande der Veranstaltung soll es dann auch Angriffe von Antifaschistinnen auf Neonazis gegeben haben. Am selben Wochenende begannen dann in Budapest schon die Festnahmen und Fotos von gesuchten AntifaschistInnen gingen durch die Presse, vor allem durch rechte Presse, die Bild und so weiter. Und es fanden dann Razzien und Festnahmen statt und ein Teil der Gesuchten war auch untergetaucht. Genau, der bekannteste Fall ist wahrscheinlich der um Maya T. Maya wurde 2023 festgenommen und dann in die JVA Dresden gesperrt. Und Maya wurde verfassungswidrig durch das Berliner Kammergericht nach Ungarn ausgeliefert oder eher überstellt, wie man juristisch richtiger sagt, und sitzt dort seit über einem Jahr in Isolationshaft unter unmenschlichen Bedingungen. So als Nebenfakt, laut den UN-Menschenrechtsverordnungen gilt 15 Tage Isolationshaft bereits als Folter. Genau, jetzt ist es schon über ein Jahr, in dem Maya quasi in Isolationshaft sitzt und auch schon einen 40-tägigen Hungerstreik hinter sich hat. Genau, Deutschland hat quasi mit dem Wissen, dass in Ungarn menschenrechtswidrige Haftbedingungen herrschen, trotzdem ausgeliefert. Und dazu kommen wir auch später noch, warum das so ein großer Skandal ist. Und die Anklage lautet 24 Jahre Haft. Genau, es stellten sich dann auch noch weitere Beschuldigte den Behörden, die jetzt in diversen Knästen deutschlandweit sitzen. Eine weitere Person ist unter anderem Said, der eine syrische Staatsbürgerschaft hat und deswegen auch noch akut von Auslieferung bedroht ist. Genau, es gab auch andere Verfahren in anderen Ländern wie Frankreich und Italien und da hatte das Gericht entschieden, nicht auszuliefern. Das ist quasi ein deutsches Phänomen auch. Genau, warum ist jetzt Hannas Fall so wichtig für diese Diskussion? Sie wurde in Nürnberg festgenommen und sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft und im Februar begann dann ihr Prozess vor dem Oberlandesgericht München und unüblicherweise aber in Stadelheim, einem Bunker, speziell, also man kann schon Bunker sagen, ein Bau für Antiterrorprozesse. Und genau, jetzt gab es das Urteil, dass die Bundesanwaltschaft fordert 9 Jahre Haft. Und der Vorwurf ist versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Genau, ich habe jetzt diese Veranstaltung hier auch an dieser Uni initiiert, weil Hanna nicht nur Antifaschistin ist, sondern auch Kunststudentin. Und sie wurde eben in diesem Jahr für den Bundeskunstpreis nominiert und genau auch von einer unabhängigen Jury dann hat sie den Preis bekommen. Nachdem dann die Bekanntgabe des Preises stattgefunden hat, kam dann eine Welle rechter Hetze und vor allem AfD, rechte Blogs, Bild-Zeitungen forderten dann die Aberkennung. Wenig später hat dann auch das Bundesministerium den Preis eingefroren. Diese Woche ist auch die Webseite online gegangen, des Bundeskunstpreises, ohne ihren Namen. Genau. Ich würde, weil ich das wichtig finde, dass ihre Arbeiten nicht unsichtbar werden und sie, genau, weil sie wahrscheinlich auch einfach nicht gezeigt werden im November, ein paar Arbeiten durchklicken und noch schnell die Jurybegründung vorlesen, warum sie ursprünglich für den Preis nominiert wurde. Hanna S. künstlerische Praxis findet ihren Ausgangspunkt in einer Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen wie etwa dem ansteigenden Rechtsruck, der Flüchtlingskrise oder strukturellen Sexismen. Diese überführt sie in formal präzise und äußerst poetische Setzungen. Hannas Objekte und Installationen sind dabei von einer Fragilität und Sensibilität gekennzeichnet, die sie sowohl den verwendeten Materialien Haar, Garn, Papier und Holz als auch den von ihr genutzten handwerklichen Techniken wie Knüpfen, Weben und Falten verdanken. Indem Hanna diese Verfahren und Materialien mit Themen verbindet, die um strukturelle und faktische Macht- und Gewaltmechanismen kreisen, spielen Hannas Arbeiten mit vermeintlichen Gegensätzen, wodurch eine Spannung und Ambivalenz erzeugt wird, die den Arbeiten eine Komplexität und Dringlichkeit verleiht, der sich nur schwerlich zu entziehen ist. Etwa wenn sie aus verschiedenfarbigen Frauenhaaren einen Fußabtreter webt, oder eine Kette aus Papierausdrucken von Gesetzestexten, Aussagen von Politikerinnen und Medienberichten knüpft, bei der jedes Glied der Kette für eine auf der Flucht im Mittelmeer ertrunkenen Person steht. Die politische Dringlichkeit der Arbeiten Hannas erschließt sich jedoch erst auf den zweiten Blick. So wird allein bei näherer Betrachtung deutlich, dass es sich bei den für die Fußmatte verwendeten Materialien um Frauenhaare handelt, was das ästhetische Objekt zugleich zu einer eindringlichen politischen Geste macht. So fallen in Hannas künstlerischer Praxis poetische und präzise formulierte Setzungen mit wirkmächtigen politischen Bildern in eins. Eine weitere Qualität der Arbeiten Hannas ist es, dass sie trotz ihrer inhaltlichen Brisanz keine einfachen Antworten auf die in ihnen aufgerufenen Fragestellungen geben. Sie belehren und agitieren nicht, ihre Stärke verdankt sich vielmehr einer Subtilität und Komplexität, sodass sich die Arbeiten nicht in einer einzigen Dimension stillstehen lassen, sondern einen vielschichtigen Zugang auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen. Das ist der Text von Stefanie Kleefeld, Jurymitglied. Genau, ich bin jetzt ein bisschen durchgerannt. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Aber genau, wie gesagt, es ist ein kurzer Überblick gewesen, wer Hanna ist, und würde jetzt übergehen in die Frage an Noah, der den Prozess in München begleitet hat. Nochmal, was ist genau Hanna vorgeworfen worden und was konntest du von dem Gerichtsprozess mitnehmen, den du über 5 Monate begleitet hast?
Ja, danke für die einleitenden Worte. Ich würde vielleicht, weil ich auch das Publikum nicht so ganz genau einschätzen kann, vorab einmal sagen, ich gehe nicht so super tief in die Details, fragt nachher gern nach, aber genau, ich will auch nicht zu schnell drüber hetzen. Genau, Ausgangspunkt ist, wie du schon gesagt hast, der Tag der Ehre 2023 in Budapest. Über ein Jahr später, im Mai letzten Jahres, wird Hanna nach einer Hausdurchsuchung festgenommen und ist seither in U-Haft. Ihr wird vorgeworfen, juristisch gesprochen, schwere Körperverletzung, versuchter Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Konkreter gibt es 2 Auseinandersetzungen oder Tathergänge in Budapest an den Tagen, an denen ihr eine Beteiligung vorgeworfen wird. Für den Gesamteindruck muss man, glaube ich, auch ein bisschen zurückblicken, nochmal auf vor dem konkreten Prozessgeschehen. Also einmal diese Anklage, die natürlich schon ein krasses Ausmaß an Repressionen, wie wir sagen würden, darstellt. Also so eine Anklage auf versuchten Mord wüssten wir nicht, dass sie schon mal gab gegen Antifas. Reiht sich damit ein und ist eine weitere Eskalation von Verfahren, die es so in den letzten Jahren gab. Man denke an das Antifa-Ost-Verfahren in Dresden oder auch an die Vasenprozesse in Stuttgart. Da zeigt sich schon so eine politische Dimension des Ganzen und dass es nicht einfach nur um die juristische Aushandlung geht. Du hattest auch die Auslieferung von Maya schon angesprochen. Auch das ist etwas, was man in der zeitlichen Abfolge betrachten muss, im Hinblick auf die Anklage an versuchten Mord, weil nach der Auslieferung von Maya gab es eine breite öffentliche Solidarisierung oder vergleichsweise breite öffentliche Solidarisierung. Und das Thema war doch sehr präsent in den Medien für einige Zeit zumindest. Durch den Anklagepunkt versuchten Mord wird es natürlich Leuten, die vielleicht selber Personen des öffentlichen Lebens sind, erschwert, eine entsprechende Solidarisierung auszudrücken. Weiterhin sind die konkreten Prozessbedingungen, unter denen Hannas Prozess stattfindet, schon eigentlich dem, was im Raum steht, überhaupt nicht angemessen. Es wird vor dem Bayerischen Oberlandesgericht verhandelt und nicht etwa vor einem Amtsgericht, wie es für vermeintliche Körperverletzungsdelikte üblich wäre. Der Prozess findet auch nicht einfach in den üblichen Verhandlungsräumen des Bayerischen Oberlandesgerichts statt, die vielleicht manche vom NSU-Prozess in München noch kennen, sondern im Hochsicherheitssaal der JVA Stadelheim. Auch das unterstreicht die politische Dimension und das Bild, das von Hanna und den weiteren Beschuldigten gezeichnet werden sollen, als Schwerstverbrecher, als Gewalttäter, die in die Nähe von Terrorismus gerückt werden sollen. Eine vielleicht erwähnenswerte Randnotiz an der Stelle auch noch. Es wurde auch schon gesagt, der erste Verhandlungstag war am 19. Februar dieses Jahres, also am Jahrestag des Attentats von Hanau. Da unterstellen wir jetzt keine Absicht, aber das hat schon so einen sehr, sehr faden Beigeschmack gehabt. Wir haben jetzt über ein halbes Jahr und 30 Prozesstage hinter uns und vorwegzugreifen, es ist nach wie vor nicht einmal klar, ob Hanna überhaupt in dem fraglichen Zeitraum in Budapest war. Der Prozess hat sich als ein ganz klassischer Indizienprozess herausgestellt. Wir haben an vermeintlichen Beweismitteln, die vorgebracht wurden, vieles an Videomaterial. Man muss dazu wissen, dass Budapest, der öffentliche Raum, sehr stark videoüberwacht ist. Das hat zu mitunter auch absurden Verhandlungstagen geführt, in denen über Stunden hinweg Busse, Videomaterial aus Bussen und Trambahnen angeschaut wurde, teilweise komplette Fahrten, die manche der Angeklagten zurückgelegt haben sollen. An einem Prozesstag wurde auch über anderthalb Stunden Videomaterial aus einer Budapester Decathlon-Filiale angeschaut. In dem Ganzen gibt es super viel Ungereimtheiten. Woher kommt dieses Videomaterial? Wurde das von den ungarischen Behörden vorher schon speziell gefiltert, ausgewählt, zusammengeschnitten? Wie wurde es innerhalb des sächsischen LKAs, das die Sachen eingebracht hat, weiter bearbeitet? Da steht unter anderem auch ein Verdacht im Raum, dass sie unzulässigerweise mit künstlicher Intelligenz gearbeitet haben. Am Ende ist da von allem nichts übrig, außer dass in einem Tathergang bei einer Person eine Tätowierung am rechten Unterarm zu sehen sein soll, auf sehr verschwommenem Bildmaterial, wo eigentlich nicht viel zu erkennen ist. Und Hanna hat halt auch am rechten Unterarm eine Tätowierung. Das ist so das. Weitere fragwürdige Methoden, die eingesetzt wurden, waren sowas wie ein Körpervermessungsscan bei Hanna, der noch dazu unter ziemlich unwürdigen Bedingungen dann konkret durchgeführt wurde, der auch keine wissenschaftliche Haltbarkeit hat. Da sagt sogar der beteiligte Wissenschaftler selbst, dass das keine Identifikationsmethode ist. Die Bundesanwaltschaft stützt sich trotzdem zumindest als weiter belastendes Indiz darauf. Und wir haben natürlich auch Zeugenaussagen, wobei es geht um die Geschädigten am Tag der Ehre, damals die allermeisten Zeugen, bis auf ein paar wenige, die irgendwie zufällig in der Nähe waren. Die allermeisten Zeugen sind halt ungarische Faschos, teils auch Deutsche. Und auch deren Aussagen nimmt zumindest die Bundesanwaltschaft für bare Münze und sieht sich in ihrer Einschätzung, dass die Hanna vorgeworfenen Taten damit zweifelsfrei ihr zugeordnet werden können zur Hand. Das heißt, es bleibt nicht viel, diese paar wenigen Indizien, wie ich es jetzt angerissen habe. Und demgegenüber steht natürlich diese monströse Anklage von versuchtem Mord und noch die 129er Anklage natürlich. Auch darin zeigt sich natürlich nochmal die politische Dimension des Ganzen.
Da hätte ich nochmal eine Rückfrage, weil das, wie ich schon angedeutet habe, in Italien und Frankreich anders verhandelt wurde. Da hatte zum Beispiel der eine Staatsanwalt Kuno Tarfusser, der das damals den Fall hatte, ihm war relativ klar, dass das alles sich ein bisschen einfach wie ein Schauprozess anfühlt. Wie ist das, also warum ist das in Deutschland so speziell oder was siehst du für Gründe, dass das hier in diesem Fall auch unter dem Paragraph 129 so extrem repressiv gehalten wird?
Also ich glaube, die Gründe ganz allgemein gesprochen sind ein über die letzten Jahre immer weiter gesteigerter Verfolgungswille gegen antifaschistische Strukturen oder auch einzelne AkteurInnen. Das ist richtig, in Italien oder Frankreich wurde sich gegen Auslieferungen entschieden und auch dagegen vor Ort zu prozessieren. Und auch das zeigt ja nochmal ganz stark die Dimension des Ganzen. Ich meine, die selbst ernannte Postfaschistin Giorgia Meloni hat sich dafür eingesetzt, dass eine italienische Antifaschistin nicht ausgeliefert wird. Und Deutschland tut das einfach. Es ist natürlich auch einzuordnen, aber ich glaube, da kommen wir später dann nochmal drauf, in so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, wie wir sehen, kann man jetzt diskutieren, wie lang, aber das, was gemeinhin als Rechtsruck bezeichnet wird, vollzieht sich natürlich auch auf der Ebene von Strafverfolgungsbehörden und Gerichtsprozessen.
Danke erstmal für deinen groben Abriss. Wir werden bestimmt auch nochmal zwischendurch immer mal drauf kommen, was noch alles genau einordnungsbar ist. Ich würde jetzt nochmal weitergehen zu Nick. Genau, es kam dann dazu, dass, wie gesagt, das durch die rechten Medien ging. Und eine Woche später hat dann schon das Ministerium für Bildung und Forschung diesen Preis, wie gesagt, eingefroren. Wie hat es damals sich zugetragen an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und wie sieht die Lage da jetzt aus?
Ich würde vielleicht auch quasi ein bisschen vor der Bundeskunstpreis quasi Nominierung, Auszeichnung und dann Aberkennung ansetzen. Und quasi, also es war natürlich schon Thema, kurz nachdem Hanna verhaftet wurde und in Untersuchungshaft gesteckt wurde in der JVA Nürnberg. Und es gab quasi eine von Anfang an, würde ich sagen, ziemlich breite Solidarität mit Hanna unter den Studierenden auf die ein oder andere Art. Und es wurde auch von Anfang an von der Hochschule gefordert, dass sie sich quasi öffentlich hinter Hanna stellt und versucht quasi für ihre Studierende einzustehen. Und das war damals quasi noch eine vielleicht halbwegs aussichtsreiche politische Forderung, weil quasi gegen diese ganze Vorverurteilung und Dämonisierung, die da stattgefunden hat und stattfinden konnte gegen Hanna, so eine bürgerliche Institution wie die Akademie natürlich irgendwie zumindest erstmal in einem lokalen und dann vielleicht schon auch ein bisschen überregionalen Öffentlichkeitsbild was ausrichten könnte, wenn sie sagen würde, ah ja, das ist unsere ausgezeichnete Studierende und natürlich quasi schon immer auch politisch eingestellt. Also quasi ist die Auseinandersetzung mit dem Fall an der Akademie hat schon viel früher angefangen und die Akademie hat sich schon quasi von Anfang an dafür entschieden, Unterschriftenlisten, Aufrufe, Diskussionen mit der AStA, bla bla bla, zu ignorieren und quasi darauf zu bestehen, da öffentlich nicht dazu äußern, sich dazu öffentlich nicht äußern zu können oder zu wollen. Und die Strategie haben sie letztendlich dann einfach auch weitergefahren, nach der ganzen Bundeskunstpreissache, also Hanna wurde ausgezeichnet und dann hat die AfD Mittelfranken davon Wind bekommen und im Landtag einen Antrag gestellt darauf, dass die Akademie darauf geprüft wird, ob sie ihre Neutralitätsverpflichtung einhält. Und die Reaktion der Akademie darauf war dann quasi eine antifaschistische künstlerische Arbeit von einer Studierenden zu zensieren. Die durfte nicht ausgestellt werden und dann wurde öffentlich quasi in der Vollversammlung angekündigt, dass die Strategie der Akademie jetzt erstmal sei, die Füße still und den Ball flach zu halten, weil quasi es immensen öffentlichen Druck gibt. Der immense öffentliche Druck sah so aus, dass quasi ein Antrag von der AfD gestellt wurde, was ja so ein bisschen einfach ständig in allen Bereichen passiert, also immenser Druck. Und die Anträge, es waren insgesamt zwei, kamen auch beide nicht durch. Also die hat die Akademie, glaube ich, am ernstesten von allen genommen oder die Akademieleitung. Und ansonsten haben Nazis im Büro der Öffentlichkeitsabteilung angerufen und die haben da dann so ein bisschen, was sie von der Sache denken, quasi da dagegen gehalten oder damit die Flamme noch geschürt. Also es war quasi von Anfang an ziemliches Kuschen einfach von Seiten der Akademie hin auf diesen Druck und ja, dann halt Studierendenarbeit zensiert und als Grund Sicherheitsbedenken vorgeschoben. Solche Sachen, ja.
Da sollte man eigentlich auch nochmal erwähnen, dass ja eigentlich vor Schuldigsprechung eigentlich die Unschuldsvermutung gilt und das einfach komplett übergangen wird und eigentlich so ein eigenes Urteil quasi schon gefällt wurde, was unterstrichen wird durch quasi rechte Medien. Das sind teilweise auch einfach kleine Blogs von irgendwelchen Nazis, die quasi so eine Wirkmacht dann auch haben in solche Institutionen. Und da würde ich auch dich, Bubu, nochmal fragen, auch zu diesem Genau, du bist Preisträger und hast über Umwege erst davon erfahren um den Fall. Könntest du da auch nochmal genau drauf eingehen und auch auf den Neutralitätsbegriff, der ja vielleicht auch da verwendet wird?
Genau, ja. Also was ich so wahnsinnig problematisch fand am Anfang an, ist, dass ich tatsächlich auch von selber von AfD mitbekommen habe, dass sowas passiert ist mit Hannah. Und dass mit uns irgendwie niemals transparent so kommuniziert wurde. Also jetzt gerade reden wir gar nicht darüber, ob wir sogar in der Entscheidung involviert waren oder nicht, sondern wir wurden einfach nicht informiert. Ja. Also die Pressemitteilung offiziell wurde auf der Website vom Bundesministerium für Bildung, glaube ich, am 14. April veröffentlicht. Und wir haben als Preisträgerinnen die E-Mail bekommen am 17. Mai, dass sowas passiert ist. Natürlich, jetzt gehe ich nicht jeden Tag irgendwie auf die Website von Bundesministerium zu lesen, was die alles da posten. Das ist, glaube ich, das macht auch mit uns als Teilnehmenden da etwas, wenn man über solche Fälle tatsächlich über rechten Medien selber herausfindet. Ja? Und dann fragt man sich direkt, also ich glaube an sich ein Kunstpreis, also alle Kunstpreise sind sehr fragwürdig für mich. Und dann genau der Kunstpreis, dessen Namen mit Bundes anfängt, Bundespreis ist schon irgendwie wahnsinnig problematisch für mich. Und dann hat man auf jeden Fall sehr viele Fragen gegenüber Institutionen. Ja? Das haben wir deutlich früher schon gesehen, oder in den letzten Jahren haben wir das ständig gesehen, wie die Hochschulen, Universitäten nicht hinter ihren Studierenden stehen. Ja? Das haben wir mit Protestierenden in Berlin, die für irgendwie pro-palästinensische Stimme stärken wollten, gesehen haben. Das haben wir überall gesehen. Wir haben, ich weiß nicht, ob das so bundesweit ist, aber Bremen hat auch wahnsinnig viele neue Hochschulgesetze und neue Hochschulresolutionen bekommen, die niemals hinterfragt wurden. Ja? Deswegen, also dieses Missvertrauen gegenüber Institutionen ist schon da natürlich. Ja? Aber trotzdem, der Prozess, das sieht so wahnsinnig kompliziert aus. Ja? Also jedes Mal, wenn wir nach etwas gefragt haben, dann kommt immer, ja, das können wir nicht beantworten. Und dann wird das so weitergeleitet an so höheren Stellen. In diesem Fall ganz oben steht Bundesministerium für Bildung. Und die wollen immer irgendwie natürlich persönlich treffen in Berlin, was natürlich alles unmöglich macht, ja. Aber auch wenn wir so da waren und als wir so ein paar Fragen gestellt haben, natürlich, man könnte direkt sehen, dass die Bereitschaft überhaupt, uns zu involvieren, ist nicht da. Aber es gab auf jeden Fall, natürlich, das sind so Kleinigkeiten, du hast jetzt gerade so Laudatio gelesen, vorgelesen. Laudatio wurde auch weggenommen, also das wurde so runtergebracht, es war nicht mehr zu lesen auf der Website. Und das war eine von den sehr wenigen Punkten, was die uns gesagt haben, dass sie da so nochmal eingehen werden. Also das zweite war zum Beispiel, dass die noch vielleicht die Pressemitteilung überarbeiten, was die nicht gemacht haben. Aber die waren für mich auf jeden Fall als Ausreden gesehen von der Seite vom Bundesministerium. Und was ich noch so zusätzlich vielleicht noch sagen will, ist, dass genau für den Preis ist Bundesministerium für Bildung und jetzt heißt das, glaube ich, noch mehrere Sachen, so Raumfahrt und Familie oder keine Ahnung was noch, zuständig. Aber die meinten explizit, dass auch Bundesbeauftragter für Kulturamt involviert war, weil die Stellen oder allgemein Kunsthochschulen die Schnittstelle sind, wo beide irgendwie Ministerien sich so treffen. Und dann natürlich, also wenn man auch verfolgt, irgendwie was überhaupt heutzutage Bundesbeauftragter für Kultur, also wer der überhaupt ist und was er alles sagt und welche politische Haltung er hat, seit Jahren schon. Das wird schon sehr klar werden, dass die Entscheidung stark ideologisch geprägt ist, obwohl die für Neutralität stehen, obwohl die sagen, nein, wir müssen halt Neutralität behalten. Daher, da die Vorwürfe so schwer sind, das ist am Ende des Tages, also das war tatsächlich die Antwort auf allen Fragen. Da sind wir immer gelandet. Ja, die Vorwürfe sind sehr schwer und davor gab es nie so einen Fall. Deswegen, die können machen, was die wollen. Also das wird so einfach alles umgedreht, es wird so einfach formuliert, wie die wollen, weil es keinen Fall davor gab. Ich muss auch so sagen, dass es versucht, das als Normalität zu bezeichnen oder Neutralität zu bezeichnen, ist auch so wahnsinnig problematisch, weil so Diskurs an sich oder Narrative, so was dominiert an sich in der Gesellschaft, gerade ist auf jeden Fall von rechten Medien geprägt. Und du hast jetzt auch so genau Laudatio gelesen von Stefanie Krefeld und sie wurde auch von unterschiedlichen rechten Medien angesprochen und die wollten sie auch interviewen und dann sie als so eine von den Beschuldigten gesehen. Ja? Aber die anderen Medien, also sei das linke Medien oder sogenannte neutrale Medien, haben sich gar nicht bei ihr gemeldet. Ja? Am Ende des Tages, das schafft irgendwie auch etwas. Keine Ahnung, wie wir das nennen wollen, ob das so Angst sein könnte oder was, aber auf jeden Fall, die Solidaritätsnetzwerke sollen ein bisschen so auch unterschiedlich aufgebaut werden, sollen die also so unterschiedliche Elemente ansprechen gleichzeitig. Und das ist Ähnliches, was mit uns gemacht wird, ja? Das durch Nicht-Kommunizieren, das ist nicht nur, dass wir irgendwie Lack of Information haben, sondern bestimmte Gefühle, die da am Ende dastehen und dann bestimmte Gefühle, wie stark wir da überhaupt involviert sind und welche Stimme wir als Preisträgerinnen haben oder allgemein als Kunststudierende.
Da kann man auch nochmal erwähnen, dass auch eine der Jurymitglieder, Florence Thomas, die ist die Direktorin der Kunstsammlung in Chemnitz, gegen die hat auch Pro Chemnitz, also eine rechte Partei, auch eine Hetzkampagne gestartet. Also es betrifft dann nicht nur Hanna, sondern auch weitergreifend und dass da nicht quasi der Link gemacht wird, dass es quasi die rechte, genau der rechte Einfluss ist, der da eine Rolle spielt, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich würde kurz zu Ralf überschwenken. Als Mitglied des Deutschen Künstlerbundes bist du ja auch involviert in diese, also in die Kunst- und Kulturlandschaft. Und meine Frage ist, wird dieses Thema bei euch diskutiert und wie und genau, was gibt es da für Positionierungen?
Also im Vorstand des Deutschen Künstlerbundes wird das zurzeit ganz heftig diskutiert, weil wir eine Stellungnahme beabsichtigen, aber noch nicht wissen, wie wir die genau machen wollen. Und wir hatten jetzt Sommerpause. Ne? Also wir kommen quasi aus der Sommerpause zurück und die Diskussionen gehen los. Ich denke mal, für uns und für mich ist wichtig zu sagen, wir müssen auf jeden Fall der rechtsradikalen und der rechtsextremistischen Hetze entgegentreten, ganz klar. Du hast es schon gesagt, Florence Thomas, die Generaldirektorin der Chemnitzer Sammlung, ein Jurymitglied, da wird vor Ort in Chemnitz und Pro Chemnitz und Freies Sachsen rechtsradikale Verfassungsschutz beobachtet und so weiter, müssen wir gar nicht diskutieren, da wird die Entlassung gefordert aus ihrem Job, weil sie angeblich den Ruf von Chemnitz verletzt hätte. Also ich weiß genau, wer den Ruf von Chemnitz verletzt hat in letzter Zeit. Das drehen die einfach um. Die AfD fordert in Bayern die Auflösung der Kunsthochschule in Nürnberg. Also wenn es nicht so schlimm wäre, dann müsste ich jetzt einfach lachen. Sie fordern den Führer. Söder soll sich um den Preis kümmern, ne? Wo schon offensichtlich wird, die AfD hat überhaupt kein Gefühl oder die Rechtsradikalen haben überhaupt kein Gefühl für oder Verständnis für Gewaltenteilung, für Föderalismus, sondern sie wollen ihre starke Figur. Also wenn man das alles sich anschaut, was sie alles fordern, dann müssen wir dieser Hetze ganz klar entgegentreten. Das machen wir sicher auch wahrscheinlich als Künstlerbund, weil wir ja für die Freiheit der Kunst eintreten. Das können wir nicht akzeptieren, dass künstlerische Institutionen, dass Jurymitglieder zum Teil ja persönlich angegriffen werden, verbal angegriffen werden. Das für mich Interessante ist, das hatten wir im Vorstand dann auch ausführlich diskutiert, das für mich Interessante ist ein bestimmter Kunstbegriff, den die Rechtsradikalen und Rechtsextremisten da zugrunde legen. Es ist ein ganz bestimmter und dieser Kunstbegriff geht davon aus, dass das Werk, das künstlerische Werk und die Person identisch sind. Wir nennen das in der Fachwelt vielleicht identitärer Kunstbegriff. Den nehmen Sie sich vor. Und auf der Grundlage bauen Sie die ganze Hetze auf. Es gibt natürlich unglaublich viele Kunstbegriffe. Wolfgang Ulrich hat bei der vorletzten Ausstellung des Künstlerbundes in München zusammen mit der Münchner Sezession im Festvortrag, glaube ich, allein 5 skizziert, die aktuell in der Diskussion sind. Wir haben die auch im Vorstand des Deutschen Künstlerbundes diskutiert und sind die durchgegangen. Die einen waren dafür, die anderen waren mehr dafür. Für mich ist entscheidend, dass dieser eine identitäre Kunstbegriff derjenige ist, den die Rechtsradikalen da und Rechtsextremisten da in Stellung bringen. Und was ich politisch für brisant halte, ist, das Ministerium übernimmt diesen Begriff. Ich weiß jetzt nicht von den Rechtsradikalen, Rechtsextremisten, das möchte ich gar nicht unterstellen, aber sie nehmen denselben oder den gleichen Kunstbegriff her. Und das halte ich für brisant, weil dieser Kunstbegriff eben nicht für die Freiheit ist, sondern für das, also genauso die Möglichkeit gibt, die künstlerische Freiheit einzuschränken. Und vielleicht können wir da später auch nochmal drüber reden, weil vermutlich haben Sie und ihr ja auch unterschiedliche Kunstbegriffe. Für uns ist wichtig, dass das kontrovers bleibt. Es gibt keinen eindeutigen, absoluten, totalitären Kunstbegriff. Es wird immer mehrere geben und die muss es in der Moderne und in einer freiheitlichen Gesellschaft mit einer freiheitlichen Kunst müssen die auch immer kontrovers bleiben können. Da kann man keine abschließende Entscheidung treffen. Und was meines Erachtens auch nicht geht, dann auf so einen Kunstbegriff dann auch einen Preis entziehen, der von einer unabhängigen Jury ja schon vergeben worden ist.
Genau, die Betonung ist ja auch vielleicht nochmal darauf, dass der Kunstpreis läuft so, dass die Uni selber Studierende nominiert und dann quasi diese Jury unabhängig entscheidet. Und Hannah wurde explizit aufgrund ihrer feministischen Arbeiten auch ausgezeichnet. Und deswegen quasi das auch nochmal unterstreicht, was du sagst, dass sie jetzt als Person rausgehoben wird und quasi dieser ganze Kontext ausgelassen wird, was eigentlich ihre Arbeiten ausmacht, nämlich eine gesellschaftskritische Haltung. Und da würde ich auch nochmal Bubu...
Wollte das nochmal klar machen. Es gibt ein herausragendes künstlerisches Werk und für dieses künstlerische Werk hat eine unabhängige Jury den Preis vergeben. Und dann gibt es eine Person oder das Leben einer Künstlerin und da ist sie angeklagt in München. Das sind für mich mit meinem Verständnis dieses Kunstbegriffes zwei vollkommen verschiedene Dinge. Das eine ist das Leben der Künstlerin, das Leben von Hannah, das andere ist ihr künstlerisches Werk. Und den Preis hat sie für ihr künstlerisches Werk gekriegt, nicht für ihr Leben. Das ist für mich ist das ein ganz wichtiger Unterschied. Weil wenn wir den Unterschied nicht mehr machen, dann muss jede unabhängige Jury sich sowas, einen Nachweis geben lassen, eine Art Führungszeugnis. Oder ich weiß es nicht, was es da alles auch in der Geschichte der Bundesrepublik, in der deutschen Geschichte an Nachweisen gab, die Voraussetzung waren, ein künstlerisches Werk ausgezeichnet zu kriegen.
Und genau das ist ja jetzt auch bei dem Kunstpreis passiert. Das hattest du auch berichtet, dass die Satzung mehr oder weniger umgeschrieben wurde und jetzt in der Begründung von dem Ministerium stand, dass auch die Person gefordert wird und deswegen der Preis nicht verliehen werden kann, was vorher nirgendwo zu lesen war. Also das sind so, genau, kannst du vielleicht auch nochmal oder ihr auch diese Ungereimtheiten nochmal aufklären, wo auch quasi das auch ein bisschen angepasst wird, ein Stück weit, wie über den Fall geredet wird, um sich auf eine Art auch nicht positionieren zu müssen, aber wie ihr schon meintet, durch dieses Neutralitätsgebot man sich eben doch positioniert, nämlich eben weiter rechts. Ja. War das eine Frage? Ich weiß nicht, wie ihr, vielleicht einfach du erstmal.
Genau, das war auch für mich eine Überraschung, weil also ich habe irgendwann natürlich die ganzen Unterlagen bekommen, wofür der Bundespreis für Kunststudierende steht, was ich mir irgendwann so reingelesen habe natürlich. Und dieser neue Satz, ein zusätzlicher Satz, was dazu kam, dass es eigentlich so Lebenswerk oder die Person fördert, das war auf jeden Fall eine Überraschung für mich, was ich im Meeting mit Bundesministerium Mitarbeiterinnen erfunden oder herausgefunden habe. Und natürlich, das ändert alles und da davor, wie ich gesagt habe, kein Beispiel, also so ähnliches Beispiel gab, natürlich die haben auch Freiheit dafür, sowas zu tun. Was jetzt schwierig ist, das nachvollzuziehen irgendwie alles, ja, ob das tatsächlich davor auch so war oder nicht. Genau da landen wir, glaube ich, wieder irgendwie bei dem Thema Neutralität und was überhaupt diese Neutralität heißt und überhaupt warum eine Institution, eine staatliche Institution überhaupt neutral bleiben will. Ja, also, wo für mich irgendwie, das ergibt keinen Sinn, weil die Art und Weise, wie ich die staatlichen Institutionen sehe, ist, dass die trotzdem irgendwie die gleiche Ideologie beziehungsweise irgendwie von, also das sind so hierarchische Strukturen, ja, also die werden so von oben nach unten sehr klar regiert sozusagen. Daher, ich sehe auf jeden, also für mich war das klare ideologische Auseinandersetzung, obwohl Bundesministerium das sehr klar mir mehrmals gesagt hat, dass es damit gar nichts zu tun hat. Das ist etwas, was ich so Institution und Realität nenne, und diese Realität zeigt auf jeden Fall besonders deutlich in der Behandlung solche künstlerische Positionen, wo es um tatsächlichen Auseinandersetzungen kommen mit der Vergangenheit, mit irgendwie gesellschaftsaktuellen Themen, wie in diesem Fall wir bei Hannah oder in der Laudatio so klar lesen könnten und hören können. Und wenn natürlich so wenig auf dem Spiel steht, zum Beispiel wenn es um Antifaschismus geht, die trotzdem in der Vergangenheit projiziert wird, also wenn es um NS-Vergangenheit wird, da ist irgendwie Deutschland und auch Bundesbeauftragter für Kultur sehr bereit, irgendwie aus Deutschland so heroisches Bild zu machen, wie toll tatsächlich mit der Vergangenheit umgegangen wird, mit neuen NS-Zentrums, die eröffnet werden, wie auch immer. Aber wenn es um tatsächliche Solidarität mit gegenwärtigen Positionen geht, die jetzt, heute, gegen jetzigen Faschismus auseinandersetzen, dann werden die gleichen Institutionen entweder leise bleiben, was wir sehen irgendwie, haben wir auch davor darüber geredet, ja, also deutsche Kultur-, Kunstinstitutionen sind in den vergangenen zwei, besonders, also laut in den vergangenen zwei Jahren einfach peinlich geworden, ja, die Stille, was von HKW und solchen riesigen Institutionen kommt, das ist zu laut irgendwie, ja, und was wir mit dieser lauten Stille machen, das weiß ich jetzt gerade irgendwie auch nicht, aber entweder die bleiben leise oder wie wir jetzt in Hannas Fall sehen, solche Stimmen werden kriminalisiert. Ja? Aber auf jeden Fall die beide davon, entweder leise zu bleiben oder die Stimmen zu kriminalisieren, am Ende, das sind die Stimmen, die zum existierenden rechten Diskurs deutlich mehr beitragen als sogenannte Neutralität schützen. Ja? Also das ist für mich, die werden auf jeden Fall als Komplizschaften gesehen ich kann das gar nicht trennen jetzt davon, ja, was allgemein irgendwie in deutscher Realität passiert und was wie mit dem Fall von Hannah auch umgegangen wird. Also das ist einfach Widerspiegelung, und nochmal, das an sich könnte man schon sehen, weil Missvertrauen gegenüber solchen Institutionen gab es schon und es war schon da und es war sehr, sehr präsent.
Ja, zur Neutralität. Also für mich ist Neutralität eher ein Begriff, der aus der Welt des öffentlichen Dienstes kommt. Mich verwundert es deshalb nicht, dass der öffentliche Dienst, Bundesministerium oder auch gewisserweise eine öffentliche Diensteinrichtung wie die Kunstakademie den Begriff der Neutralität, dass der da durch die Diskussion wabert. Aber es gehört zum öffentlichen Dienst. Beamte müssen neutral sein. Das heißt, wenn ein Beamter oder eine Beamtin einer Partei angehört, darf sie nicht die Meinung dieser Partei, ist ja nicht Beamtin oder Beamter der Partei, sondern des Staates, und damit gibt es eine gewisse Neutralitätspflicht. Es ist allerdings so, dass Preisträger und Preisträgerinnen keine Beamte und keine Beamtinnen sind. Also ich glaube, da werden einfach zwei Dinge verwechselt. Was da für mich interessant ist, es gibt, was die Neutralität betrifft, gibt es den sogenannten Beutelsbacher Konsens. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort jemals gehört haben in Ihrem Leben. Ich weiß nicht, wo Beutelsbach ist, aber da hat man sich in Westdeutschland in den 50er Jahren, glaube ich, schon verständigt, was in der politischen Bildung Neutralität heißen könnte. Also da, wo es besonders brisant wird. Wie mache ich politische Bildung politisch neutral? Ne? Und da hat man sich auf ein paar Kriterien verständigt, eben den Konsens. Und es gibt da zwei, die ich nur kurz nennen will, weil ich glaube, die für uns ganz interessant sind. Das eine ist das sogenannte Überwältigungsverbot. Also Lehrende, Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen dürfen die Studierenden nicht politisch überwältigen. Also eine Professorin, ein Professor, der einer Partei angehört, darf von seinen Studierenden nicht verlangen, dass sie derselben Partei angehören, wenn er sie für Stipendien vorschlägt oder prüft im rechtswissenschaftlichen Studium. Also Überwältigungsverbot ist da, und es gibt ein, nicht Konflikt, Kontroversitätsgebot. Kontroverse hatte ich schon. Kontroversitätsgebot. Das heißt, alles, was im gesellschaftlichen Raum kontrovers diskutiert wird, muss auch innerhalb der politischen Bildung oder übertragen auf die künstlerische Bildung, auch hier in dieser Bildungsinstitution kontrovers diskutiert werden. Man kann nicht einfach sagen, bei uns gilt nur eins. Und das ist genau das, was die AfD schon wieder verwechselt. Wenn etwas kontrovers diskutiert wird, sei es ein Kunstbegriff, sei es die Antifa, ganz egal, dann muss es auch in einer künstlerischen Hochschule kontrovers diskutiert werden. Es ist kein Verstoß gegen die Neutralität, sondern es ist eher ein Gebot, wie das laufen muss. Aber die wollen ja keinen demokratischen und freiheitlichen Staat, sondern einen totalitären. Deshalb verwundert es auch nicht, dass sie auch versuchen, den Neutralitätsbegriff in ihre rechtsradikale Richtung rüberzuziehen.
Vielleicht da auch noch eine Frage an Nick. Auch dieses, du hast schon ein paar Strategien der Uni auch beleuchtet, dass einfach Dinge zensiert werden, Ausstellungen einfach abgesagt werden. Wie siehst du diese oder welche Rolle siehst du in der Sichtbarmachung des Ganzen oder Öffentlichkeitsarbeit? Oder ihr habt da einiges probiert an Methoden, um den Fall öffentlich zu machen. Wo siehst du so eine Wichtigkeit jetzt auch an so einer Kunsthochschule wie hier, die explizit politisch ist und aktivistische Arbeiten befürwortet, wo es jetzt noch nicht zu so einem Fall kam, aber jederzeit kommen kann? Was siehst du quasi als, du hast jetzt den negativen Teil gesehen, was sind so Methoden?
Also vielleicht erstmal so ganz banal, was wir so an Methoden probiert haben, war, wie gesagt, unter anderem das, die quasi glaubwürdige oder eben politisch neutrale Institution, Akademie irgendwie davon zu überzeugen, sich dafür einzusetzen, dass ihre Studierende nicht dämonisiert wird. Dann versuchen wir auch einfach zum Beispiel Fördergelder umzuleiten. Und quasi arbeiten da schon auch ganz bewusst eben mit so einem freiheitlichen Kunstbegriff, für den ich jetzt gar nicht unbedingt einstehen würde, der aber quasi einerseits sehr, sehr praktisch ist. Also es ist einfach, dadurch, dass quasi der Kunstbegriff entgrenzt wird, ist auch das, was man quasi künstlerisch tut, leicht zu verteidigen als tatsächlich künstlerische Unternehmung. Und das ist natürlich auch für politische Arbeit quasi sehr, sehr interessant. Also ich glaube, in gewisser Weise wird da schon künstlerische Infrastruktur funktionalisiert oder instrumentalisiert. Und also ich glaube, was natürlich trotzdem auch in gewisser Weise auffällt, ist, dass gerade diese demokratische Freiheit, für die ich jetzt nie ein großes Plädoyer gehalten hätte, weil ich sie nicht besonders real einschätze oder so, also weil jetzt quasi eine nationalstaatlich gewährte Kunstfreiheit mir nicht wie das größte Ideal vorkam, aber quasi jetzt, wo sie so unter Beschuss von rechts steht und quasi auch die künstlerischen Institutionen, die sich immer wieder auf diese demokratischen, freiheitlichen Werte beziehen, quasi sogar noch die abgeben sollen, die sie haben, wird es irgendwie so greifbar für mich, dass es auch wichtig ist, quasi diese Restfreiheiten, die es da eben gibt, oder diese Freiheiten, die immer so ein bisschen zu sehr repräsentativ hochgehalten werden von einem Staat, der sie ansonsten mit Füßen tritt, dass auch die an solchen Institutionen vielleicht verteidigt werden müssen, weil die Handlungsspielräume ansonsten ziemlich schnell noch viel, viel kleiner und enger werden können. Und dafür sind einfach solche Institutionen wie zum Beispiel Kunstakademien unglaublich hilfreich, weil sie noch vergleichsweise viel mit einem vergleichsweise linken, liberalen Freiheitsbegriff anfangen können. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, was wir so an der Akademie Nürnberg gelernt haben, dass es zwar einerseits gut ist, linksextrem zu sein, und andererseits ist es auch gut, diese demokratischen Werte, die man ansonsten immer so ein bisschen mit so einem Achselzucken irgendwie gering geschätzt hat, jetzt vielleicht zu verteidigen, weil man sich Sorgen macht, dass es ansonsten sehr schnell sehr viel übler wird.
Genau, bei diesen, vielleicht kann ich da auch nochmal anknüpfen, dass auch dieser Begriff Antifaschismus, den ich jetzt auch, der jetzt auch der Titel, der im Titel der Veranstaltung ist, genau, einfach auch zu einer Art Negativkonnotierung geworden ist. Und ja, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, in der Demokratie sollten eigentlich alle antifaschistisch sein. Und trotzdem ist der Begriff so belegt und wird mit Samthandschuhen angefasst quasi von Institutionen. Das wäre so meine Frage auch an Noah, wo, also vor allem in so einem Fall, wo man sieht, dass hier gerade ein juristisches System ausgehebelt wird, wenn man sich zum Beispiel auch den Fall von Maya anschaut, da einfach nicht mehr von der Demokratie zu sprechen ist und trotzdem das so vorgezogen wird. Und genau, wie könnte man das jetzt auch in diesem Fall beleuchten, dass da quasi von Demokratie jetzt nicht mehr so viel übrig ist auf Hinblick auf den Prozess und wie damit umgegangen wird? Bisschen komplexe Fragen vielleicht.
Also die Frage zielt darauf ab, inwiefern konkret im Prozess demokratische Spielregeln, sag ich mal, übergangen, nicht beachtet wurden oder im größeren Rahmen vom Budapest-Komplex?
Nee, schon eher auf Hanna bezogen, weil eben auch das Ministerium diese Bedenken um quasi auch dann vielleicht die Gefahr durch Antifaschismus hervorhebt, mit der Begründung, Hanna auszuschließen.
Also ich glaube, da würde ich vieles, was ich eingangs schon gesagt habe, nochmal mit als Antwort bringen, auf jeden Fall. Ne, wo wird verhandelt, vor welchem Gericht, welches Bild wird so gezeichnet von Hanna und den anderen Beschuldigten. Da reiht sich auch noch ein, das hatte ich glaube ich eingangs nicht gesagt, ne, Hanna ist seit fast 1,5 Jahren in Untersuchungshaft, dafür gibt es jetzt eigentlich formal juristisch auch nicht so zwingende Gründe, also es besteht keine Fluchtgefahr oder dergleichen. In den anderen Fällen wurde das in der Vergangenheit auch anders gehandhabt. Wir haben vieles an so Sachen, die jetzt vielleicht nicht direkt so eine riesen, also vielleicht eine Nummer niedriger anzusetzen sind, als direkt zu sagen, da ist jetzt die Demokratie am Ende oder so, beziehungsweise vielleicht haben wir als Antifas da eben schon von vornherein einen anderen Blickwinkel drauf, was und wie viel wir vom bürgerlichen Staat und seinen Institutionen an fairem Spiel, sage ich mal, erwarten. Aber Hannas Haftbedingungen waren zu Beginn eigentlich nicht menschenwürdig in einem nicht beheizten, leerstehenden Trakt des Männergefängnisses in der JVA Stadelheim mit der Begründung, dass es nur von dort einen direkten Zugang zum Gerichtssaal gäbe. Das ist ein so ein Beispiel. Ich hatte vorhin diesen Körperscan, der von ihr gemacht wurde, auch schon erwähnt, da, ohne da ins Detail, zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Als dieser erstellt wurde, trotz dessen, dass Hannas Anwälte Widerspruch eingelegt hatten, ist Hanna eigentlich aus ihrer Zelle gekommen, weil sie Besuch erwartet hat. Es wurde ihr dann auf dem Weg gesagt, man müsste kurz zum medizinischen Dienst, ohne genauer zu erläutern. Als sie dann dort war, wurde sie von einem Ermittler der Soko Links empfangen, der ihr eröffnet hat, dass jetzt besagter Körperscan stattfindet. Man muss dazu wissen, für besagten Körperscan ist es relevant, dass die Person, die gescannt wird, nicht allzu viel an Kleidung trägt. Den konnte sie nicht nachkommen, weil sie natürlich nicht darauf eingestellt war, dass dieser Scan durchgeführt wird, und wurde dann gegen ihren Willen auch nur in Unterwäsche bekleidet gescannt. Das sind eigentlich ja schon auch unwürdige Bedingungen, wie sie in einem dem eigenen Anspruch nach demokratischen Rechtsstaat nicht stattfinden sollten. Wie gesagt, jetzt so aus einer Antifa-Perspektive kommend, ich glaube, wir haben da eh andere Perspektiven drauf, was für Grausamkeiten und unfaire Behandlungen wir so kennen und gewohnt sind. Aber genau, ich habe deine Frage so ein bisschen in die Richtung verstanden, auf so Beispiele abzielend. Genau, genau, vielleicht so viel an der Stelle dazu.
Vielleicht auch noch mal so ein Blick zurück oder vielleicht auch eher so nach vorne. Wie seht ihr den Fall jetzt auch? Ihr seid jetzt aus verschiedenen Bereichen auch auf eine Art, aber ist es für euch ein Präzedenzfall? Wie zeichnet ihr so eine Zukunft sei es für den Kunst- und Kulturbetrieb als auch für eure eigene Arbeit, oder was ist das für euch gerade für einen Moment?
Ja, ist irgendwie schwierig, natürlich jetzt über Zukunft zu reden und etwas so Positives auch dazu zu sagen. Ja, irgendwie. Also,
muss auch nicht positiv sein.
Ja, aber ich weiß nicht. Genau, muss nicht sein, natürlich. Aber es entstehen auf jeden Fall so potenzielle Räumlichkeiten, die wir vielleicht so schlau beitreten sollen. Was jetzt auch noch Nick gesagt hat, genauso geht es mir auch. Ja. Ich weiß nicht, wie toll ich das Wort Kunstfreiheit finde. Aber das wäre vielleicht so ein potenzieller Ort, wo man anfangen sollte an Kunsthochschulen. Ja. Darüber zu reden, was für ein Tool Kunstfreiheit ist, und vielleicht gibt es andere Freiheiten, wofür wir uns einsetzen sollten. Ja. Also wir haben es davor erwähnt, sehr kurz, so vielleicht Autonomie der Kunst ist etwas, was noch interessanter wäre, worüber nicht unbedingt zu viel geredet wird, beziehungsweise also Kunsthochschulen bereiten uns für eine Realität an sich, oder beziehungsweise eine Realität, die ein paar Eingangspunkte haben. Ja? Also es gibt irgendwie Weg, was zu kommerzieller Kunst führt, und dann alles anderes. Zumindest das ist meine Betrachtung. Und das alles andere ist irgendwie sehr stark von staatlichen Förderungen abhängig, und beziehungsweise wie bei bestimmten Regierungen, Koalitionen kulturelle Teile irgendwie überhaupt aussehen. Ja? Vielleicht ist tatsächlich jetzt auf jeden Fall, also schon längst wahrscheinlich, aber die Zeit ist auf jeden Fall da, daran zu denken, wie man tatsächlich Kunst überhaupt weitermacht. Also was ist zeitgenössische Kunst? Ja? Hat der Begriff überhaupt Ende erreicht oder nicht? Also gibt es etwas noch in zeitgenössischer Kunst als Begriff und als Konzept, etwas, was wir noch ausnutzen können, oder keine Ahnung, end of an era irgendwie. Und genau, also wie man wahrscheinlich, also wie organisiert man Kunst? Das wäre irgendwie die Frage, womit ich gerne anfangen würde und was sehr präsent geworden ist in den letzten Zeiten.
Ralf, da wollte ich dich vorhin auch eigentlich noch fragen, siehst du auch, vielleicht hast du es auch schon angerissen, aber siehst du auch eine Entwicklung? Es gibt ja auch weitere Beispiele von der Kunsthalle Osnabrück, wo die CDU eingewirkt hat und wollte, dass eine Ausstellung von Sophia Süßmilch nicht gezeigt wird. Oder siehst du irgendwo, also wie siehst du diese Entwicklung, oder wo deutet das für dich hin?
Ich würde gerne noch mal kurz zur Kunstfreiheit was sagen, weil Kunstfreiheit, wie alle Freiheiten, Meinungsfreiheit und so weiter, Versammlungsfreiheit, es werden ja nicht vom Staat gewährt, auch nicht in der Demokratie, und zwar gerade nicht in der Demokratie, sondern es sind Freiheiten, die wir uns nehmen, und es sind dafür da oder stehen in unserer Verfassung drin, um den Staat auszugrenzen, also den Staat wegzudrücken. Der Staat darf sie eben nicht angreifen, diese Freiheiten. Aber sie werden von ihm weder gewährt noch organisiert. Das müssen wir Künstler und Künstlerinnen tun. Deshalb bin ich natürlich ein Verfechter der Freiheit und stelle die auch nicht als bürgerlich oder als kapitalistisch oder als staatsgewährt in Frage. Weil ich eben davon ausgehe, ich nehme mir die Freiheit, und dass der Artikel, was ist das, 5 irgendwas, Grundgesetz schützt mich als Künstler vor dem staatlichen Übergriff. Zur Autonomie. Natürlich gibt es Autonomie der Kunst. Wolfgang Ulrich unterscheidet dann, den hatte ich ja vorher mal kurz zitiert, auch noch den Autonomismus. Autonomismus würde heißen, das sind Künstler und Künstlerinnen, meistens männlich, die so tun, als alles, was sie tun, ist Kunst, und alle anderen sollen wegbleiben. Das ist Autonomismus. Der missbraucht in gewisser Weise die Autonomie der Kunst. Zu den, was hast du gefragt, zu den Veränderungen?
Ob du auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit staatlichen Institutionen eine Veränderung siehst? Dass
ja, also die Veränderung, die wir so mal ganz abstrakt feststellen können, ist eine zunehmende Verrechtlichung. Also vor kurzem hat ein renommierter Künstler in Leipzig auf einem Symposium gesagt, zu der Frage, was sich verändert hat, hat er gesagt, ja, wenn ich einen Wettbewerb gewinne, dann ist mein erster Weg der zum Rechtsanwalt. ging da um Kunst am Bau. Ja? Also nicht um die Aberkennung des Preises oder von so Wettbewerbsergebnissen. Aber das ist klar für ihn, ohne Rechtsanwalt kann ich bestimmte Dinge in diesem Land nicht mehr machen. Dann haben wir sehr stark eine Entwicklung hin zu so einem Graurecht. Also Hans Eichel hat vor einiger Zeit mal gesagt, die Freiheit der Kunst wird in Deutschland durch die Gerichte begrenzt. Jetzt fangen aber die Exekutiven, die Regierungen, alle möglichen Geldgeber, Geldgeberinnen an, so eine Art Zwischenrecht aufzumachen, so Code of Conducts, so Vereinbarungen wie, wenn Sie unser Geld annehmen, dann müssen Sie sich zu den und den Werten bekennen und so weiter. Das nennen wir Graurecht, weil das ja eigentlich nicht justiziabel ist, vor Gericht überhaupt nicht richtig verhandelt werden kann. Die Staatsanwaltschaften interessieren sich gar nicht für Verstöße, weil da keine Beleidigung drin ist und so weiter. Aber der Geldgeber kann plötzlich sagen, das ziehe ich aber jetzt zurück, weil ihr habt da gegen Paragraph 17 Absatz 5 verstoßen. Das nennen wir Graurecht. Und das nimmt massiv zu. Ich finde das hochproblematisch, weil wir sind in der Kunst keine Rechtsanwälte und keine Rechtsanwältinnen. Wir müssen Kunst machen. Und das müssen wir nach künstlerischen Regeln machen. Und so weiter. Und da können wir nicht permanent sagen, darf ich das, darf ich das, darf ich das. Natürlich darf ich das. Das ist auch selbstverständlich, das ist künstlerische Freiheit. Und der Druck darauf, der nimmt zu, das ist klar.
Ich würde noch mal eingehen auf auch die Supportgruppen. Also es gibt ja unter anderem die Gruppe Family and Friends, die direkten Angehörigen der Betroffenen im Budapest-Komplex. Und wenn man jetzt auch über Solidarität spricht, und ich meine, ihr sitzt hier, es gibt hier ein Publikum, es gibt Leute, die sich positionieren, wo ich auch beeindruckend finde, dass halt nicht nur der eigene Fall meist beleuchtet wird, sondern auch, dass einfach alles angeschaut wird und als zusammenhängend wahrgenommen wird. Und wollte euch auch in die Runde fragen, wo seht ihr, dass es Öffentlichkeit gibt, wo bräuchte es Öffentlichkeit, vor allem auch bei Institutionen oder Personen in der Politik, die sich positionieren, um den Fall öffentlicher zu, die Fälle öffentlicher zu machen und das Ausmaß davon.
Also ich würde gerne was auf jeden Fall über so größeres Bild sagen, deswegen falls jemand über Öffentlichkeit reden will, weil ich glaube, danach landen wir irgendwo anders und dann finden wir vielleicht den Weg zurück nicht mehr. Deswegen keine Ahnung, also falls hier.
Okay. Du hattest auch vorhin was zu dem Begriff des Komplexes auch gesagt, was ich ganz
genau, ja, das, da wollte ich hinaus jetzt. Genau, also es ist irgendwie mir sehr schwierig, an Hanna, eine Kunststudentin aus Nürnberg zu denken, ohne dass ich an allgemein an Nürnberg denke. Und dann, wenn ich an Nürnberg denke, an dem heutigen Tag, muss ich auf jeden Fall auch an Enver Şimşek denken, der heute genau vor 25 Jahren von NSU ermordet wurde, beziehungsweise er verstarb heute, aber am 9. September wurde er von NSU erschossen und damit hat auch NSU-Komplex angefangen. Und das hat wahnsinnig viel Zeit, Energie, und Arbeit der Familien und Angehörigen der Ermordeten und auch anderen Initiativen, Verbänden von Künstlerinnen, von anderen Kulturschaffenden gekostet, dass letztendlich NSU oder der Staat zumindest NSU als Komplex bezeichnet. Genau das Gegenteil war mit Budapest-Fall. Budapest-Fall, das hat ein paar Minuten gedauert, bis das als Budapest-Komplex bezeichnet wurde. Und man, obwohl bei NSU, es ist heutzutage sehr klar, dass Verfassungsschutz wahnsinnig viele Informationen hatte, aber die haben sich jahrelang tatsächlich gegen diese Erkenntnisse gekämpft, haben alles dafür getan, dass das nicht als Netzwerk, dass das nicht als komplex bezeichnet wird. Ja? Und dann bis heute, also wenn man sich anschaut, NSU, sogar auf Wikipedia steht nur einfach als NSU, aber Budapest ist schon Budapest-Komplex. Ja? Deswegen, da denkt man irgendwie, wo genau vielleicht der Fokus von dem Staat liegt und was überhaupt diese Doppelmoral heißt. Ja? Diese Doppelmoral an sich zeigt oder bezieht sich für mich sehr stark an den Kern von oder illiberalen Kern der liberalen kapitalistischen Ordnung, was wir gerade haben, dass das Besitzlosen irgendwie wegen Gewalt angeklagt werden, obwohl die Besitzende so zu nennen jederzeit bereit sind, Gewalt zu nutzen. Und das ist irgendwie diese Doppelmoral, was ich jetzt auch mit davor genau mit der Neutralität meinte. Und das ist etwas, was sich wahnsinnig viel in diesem Fall wiederholt. Und man fragt sich irgendwie, ob, ich weiß nicht, also bei, man hat bei NSU sehr, sehr gut gesehen, dass sogar am Anfang die Familien beschuldigt wurden. Ja? Niemand wollte in bestimmte Richtungen schauen. Niemand, also alle haben versucht, wahnsinnig viele Blickwinkel zu finden, ob Hauptsache nicht nach rechts gucken. Ja? Aber bei Budapest, sogenannten Budapest-Komplex, sieht das Ganze irgendwie ganz anders aus. Und genau, wenn ich über das gesamte Bild auch spreche, ich muss auch über Nürnberg weiter hinaus nachdenken. Ja? Das ist die Stadt, die nicht nur NSU erlebt hat oder von NSU so geprägt ist von der Geschichte. Es gab auch davor Geschichte mit Nazi-Kundgebungen, mit den Prozessen von Kriegsverbrechern. Und dann, wenn solche Positionen wie Hanna, solche künstlerische Positionen Hanna ausgezielt kriminalisiert und dämonisiert werden, was das in Zukunft, also für die Zukunft der Stadt heißt oder beziehungsweise für solche Stimmen, die gerade eben versuchen, mit solchen Themen und eigener Geschichte auseinanderzusetzen, wo führt das hin? Ja? Genau, soweit von mir, aber in diesem Fall auch, wie es gewöhnt ist, wenn man NSU erwähnt, sagen wir halt die Namen, und das würde ich auch gerne machen jetzt, Enver Şimşek, Abdurrahim Özdüroğlu, Süleyman Tözköprü, Habil Kiliç, Mehmet Turgut, İsmail Yasar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michel Kiesewetter.
Dankeschön. Irgendwie will ich da fast gar nicht noch eine Frage anhängen. Also was man jetzt auch noch, ich weiß nicht mehr, ob ich es gefragt hatte. Irgendwie würde ich gerne in die Diskussionsrunde öffnen, weil das gerade so ein guter Schluss war. Also auch das Ausmaß von rechter Gewalt, die sich quasi in der Nichtverfolgung und der Konsequenzlosigkeit von rechten Strukturen, also der aktiven Nichtverfolgung dieser Strukturen widerspiegelt, kann man an so vielen Beispielen runterrasseln, da würde man heute nicht mehr fertig werden. Und das genau, finde ich gerade einen repräsentativen Punkt. Ja.
Ja. Ich würde vielleicht nur gern, bevor wir weiter dann groß in die Diskussion gehen, ein Detail aus dem tatsächlichen Prozess von Hanna jetzt noch ergänzen, wo wir gerade so viel über den NSU gehört haben und der auch nochmal rausstreicht, so den Punkt von rechten Kontinuitäten in Deutschland. Ich versuche so knapp wie möglich zu halten. Einer der angeblich Geschädigten in Budapest an einem konkreten Tatergang, an dem auch Hanna beteiligt gewesen sein soll, ist ein deutscher Neonazi aus Niedersachsen. Der ist zunächst als Zeuge im Prozess aufgetreten, hat es dann geschafft, als Nebenkläger zugelassen zu werden. Er wird vertreten von der rechten Szeneanwältin Nicole Schneiders, die wir kennen, weil sie vor 10 Jahren plus minus als Verteidigerin von Ralf Wohlleben im NSU-Prozess in München vor Gericht stand. Genau, das fand ich so schon irgendwie, das zeigt was so an personellen Kontinuitäten noch einfach da ist.
Und quasi, wenn man einen Nebenprozess eröffnet, dann kriegt man Akteneinsicht und Akteneinsicht in einem 129er-Verfahren. Das sind extrem viele Informationen über linke Strukturen, die eine rechtsnationale Szeneanwältin kriegt.
Ja, ich würde vielleicht in die Fragerunde, Diskussionsrunde eröffnen und genau, es gibt auch ein Mikrofon da drüben. Ja, ich kann auch mit dem hier rumlaufen.